Liebe Zumutungengemeinde, auch wenn es schwerfällt, wir haben uns entschlossen, diesen Gottesdienst heute noch einmal digital zu gestalten. Gemeinsam tragen wir die Verantwortung, dass wir uns und die anderen sorgsam schützen. Das wollen wir zeichenhaft tun, auch wenn es nicht vorgeschrieben ist. So wird diese Passionszeit für uns noch einmal zu einer gottesdienstlichen Fastenzeit. Mit dem Fasten beginnt auch unser heutiges Evangelium. Vor Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit fastet Jesus 40 Tage in der Wüste. Und da kommen ihm keineswegs nur positive Gedanken. Wir werden davon hören. Unser Thema heute lautet: Ganz großes Kino, das alles gehört dir, wenn du niederfällst und mich anbetest, die Versuchung Jesu.
Dass unser Licht vor allen Menschen brennt. Lass uns dich schauen im ewigen Advent. Halleluja, Halleluja. Tief liegt des Todes Schatten auf der Welt, aber dein Glanz die Finsternis erhellt. Dein Lebenshauch bewegt das Totenfeld. Halleluja, Halleluja. Welch ein Geheimnis wird an uns geschehen. Leid und Geschrei und Schmerz muss dann vergehen, wenn wir von Angesicht dich werden sehen. Halleluja. Halleluja!
Heute ist der erste Sonntag der Passionszeit. Seit jeher liest die Christenheit an diesem Tag das Evangelium von der Versuchung Jesu. Das Wirken Jesu beginnt mit einer ersten Versuchung in der Wüste und es endet mit einer letzten Versuchung auf Golgatha. Ich finde, die Erzählung von der Versuchung Jesu ist ganz großes Kino. Der jugendliche Held steht vor seiner ersten Bewährungsprobe und sein Versucher ist stark. Er schleicht sich in seine Gefühle und Gedanken und er benutzt souverän und verführerisch die Worte der Heiligen Schrift. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach, dann spring, dann nimm dir alles. Lesung aus Matthäus 4. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich herab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihnen: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn deinen Gott und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Musik. Die Geschichte von der Versuchung Jesu ist ganz großes Kino. In unvergesslichen Bildern wird uns der Kampf des Menschen mit seinem Alter Ego, also mit der dunklen Möglichkeit in sich selbst, vor Augen gestellt. Ein jugendlicher Held entdeckt die Welt und erprobt seine Möglichkeiten. Immer wieder gerät er in gefährliche Situationen, zum Beispiel beim Balancieren auf einer Hochhauskante. Einfach abheben, abstürzen oder das Spiel unterbrechen. Der Zuschauer weiß, hinter ihm steht eine dunkle Gestalt, sein Verführer, und der kennt alle Tricks. Wird unser Held bestehen oder sich selbst verlieren und alles? Ganz großes Kino. An spektakulären Schauplätzen spielen die drei Versuchungen. In der Wüste, auf der Zinne des Tempels, auf einem hohen Berg. Immer wenn der Mensch an einem erhabenen Punkt angekommen ist und einen weiten Blick hat, dann tritt der Versucher an ihn heran. Nicht als ein bedrohlicher Fremder, sondern als ein wohlwollender Vertrauter, als Möglichkeit in seinem eigenen Ich. Der Versucher zieht seine Kreise weit und auf vielfache Weise. Er führt die einen in unentrinnbare Armut und die anderen in grenzenlose Gier. Er lässt Nationen in Wirtschaftskriege schlittern und andere in den Krieg mit Waffen. Er weiß, die Religion zu fanatisieren und die Gewalt zu legitimieren, weil angeblich ein Gottes will. Er führt Menschen in Kreisläufe der Angst und in die Angst vor der Angst. Er weiß, die Sorge vor dem Erkranken zu nutzen und den Kult um den eigenen Körper. Die Liebe weiß er zu missbrauchen und das sexuelle Begehren zu pervertieren, den Geschlechterkampf und den Streit der Generationen. Er verfügt über viele Mittel, um die Menschen zu beeinflussen. Dabei droht und ängstigt er anfangs nur so nebenbei und ganz subtil. Vor allem lockt er mit Erfüllung und Glück. Das alles gehört dir, wenn du niederfällst und mich anbetest. In diesem ewigen Kampf zwischen Gut und Böse sind wir nicht nur Zuschauer im Kinosessel. Es gibt sie, die wiedergöttliche Macht, die über uns Gewalt gewinnen will. Wir können sie uns überpersönlich vorstellen, als Verlockung, als einen verhängnisvollen Zug oder gar als unentrinnbaren Zwang. Wer will da entrinnen? An wenigen, aber wichtigen Stellen redet die Bibel vom Versucher bildhaft wie von einer Person. Da tritt dann plötzlich ein Satan auf, ein Widersacher, ein Diabolus, der Durcheinanderwerfer, der Fürst der Finsternis, der Vater der Lüge und versucht uns zu verführen. Was ist der Sinn dieser Personalisierung? Sie will sagen, dass da eine Auseinandersetzung läuft, die in uns selbst stattfindet und dass es dabei ums Ganze geht. Ein wenig mag die Idee eines persönlichen Teufels auch entlasten, weil sie zwischen dem Menschen und seinen Versuchungen unterscheidet. Du bist gefährdet und versucht vom Bösen, du bist aber nicht selbst der Böse. Und andere Menschen sind auch keine Teufel. Diejenigen, die es für eine moderne Errungenschaft halten, dass es keinen Teufel gibt, sondern nur das Böse im Menschen, die sind oft umso eher bereit, andere Menschen zu verteufeln. Denn sie wollen auf keinen Fall selbst die Bösen sein. Daher empören sie sich lieber über das Böse bei den anderen. Sie identifizieren Achsen des Bösen und fordern zum Kampf gegen das Reich des Bösen auf. Klar, sie selbst wissen sich sicher auf der Seite des Guten. Und umso sicherer hat sie der Satan im Griff. Für die Bibel ist das Dämonische eine Kraft, die über uns Macht gewinnen will. Sie bestreitet die Macht Gottes und ist mächtig in der Welt. Dem müssen wir uns stellen. Unsere Widerstandskraft ist gering. Daher wird Jesus für seine Jünger beten: Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, aber dass du sie bewahrst vor dem Bösen.
Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nichts. Das macht, er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen.
Jesus geht in die Wüste. Kurz vorher war er noch am Jordan und hatte sich taufen lassen. Während das Wasser über seine Haut lief, hatte eine himmlische Stimme sich ihm vernehmbar gemacht: Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, er war ein Gotteskind und Gott hatte Gefallen an ihm. Sein Sohn wollte er sein. Von ihm wollte er sich senden lassen. Sein Geist sollte ihn leiten, wenn du Gottes Sohn bist. Was bedeutete das jetzt für sein Leben? Jesus zieht sich in die Wüste zurück. Er betet, denkt und fastet, so berichten die Evangelien. In Erinnerung an die 40 Jahre Israels in der Wüste. Die Wüstenzeit war eine versuchungsreiche Zeit gewesen. Und jetzt war die Versuchung Jesus ganz nah. Der Geist Gottes, so berichten die Evangelien, konfrontiert Jesus von Anfang an mit seinem Widersacher, dem Fürsten der Welt. Auf einmal steht er neben ihm wie ein Freund, legt ihm die Hand auf die Schulter und schleicht sich in seine Gedanken. Ja, er erweist sich als die dunkle Seite in ihm selbst, als die permanente Möglichkeit, sich selbst und seine Bestimmung zu verfehlen. Jesus überrascht das nicht, er hat damit gerechnet. Er weiß, dass Versuchungen kommen werden. Aber so heftig gleich am Anfang hat er sie wohl nicht erwartet. Die Evangelien erzählen, in der Phase, in der Jesus seine Berufung erkannte, hat der Versucher alles getan, um aus Gottes Söhnchen einen selbstverliebten Egoisten und religiösen Verführer zu machen. So wie er es bis heute tut. Vielen Menschen scheint das zu gefallen. Endlich dürfen sie ihre eigenen dunklen Seiten ausleben, digital und manchmal auch real. Besonders wirksam ist's, wenn dabei auch unsere fromme Seite angesprochen wird. Das, was Jesus bei seiner Taufe zugesprochen worden ist, seine Gotteskindschaft, will der Versucher benutzen, um ihn in seinen Bannkreis zu ziehen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann. Damit sind wir bei der ersten Szene. Bist du Gottes Sohn, so spricht, dass diese Steine Brot werden. Jesus hat gefastet 40 Tage lang. So lange, wie es ein Mensch nur aushalten kann, wenn er ganz an seine Grenzen geht. Er sieht die Steine da liegen und auf einmal sehen die in seinen Hungerfantasien wie Brotlaibe aus. Und es ist, als habe er diese Worte gehört: Wenn du Gottes Sohn bist, sprich, dass diese Steine Brot werden. Die Sache mit dem Brot wird Jesus immer wieder beschäftigen. Vom Brot des Lebens wird er oft sprechen. Vom Ackerfeld wird er erzählen. Vom hundertfachen Wachstum der Saat zwischen Dornen und Steinen. Um das tägliche Brot wird er die Seinen zu beten lehren und ihnen dennoch sagen, dass sie sich ums Brot nicht sorgen sollen. Und am Ende wird er noch einmal das Brot mit ihnen teilen. Was hat ihm geholfen? Dem Zirkel des Habens und der materialistischen Erlösungsidee zu verlassen. Es war ein kurzes Bibelwort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Dieses schlichte Wort durchbricht den Bannkreis der Logik des Materialismus und der Sorge um das materielle Überleben. Das ist das lösende Wort für die, die der Teufel in den Bannkreis des Habens und des Raffens und des Existenzkampfs zu ziehen versucht. Aber auch ein Befreiungswort für die, die in täglicher Sorge und Entbehrung leben und sich Tag für Tag um ihr Brot plagen müssen, ohne Ende. Sie dürfen es glauben, da ist einer, der sie reichlich und täglich versorgt, weil er selbst das Brot des Lebens ist.
regnet Speise reichlich und überall nach Vaters Weise sättigt er allzumal. Er schaffet früh und späten Regen, füllet uns alle mit seinem Segen, füllet uns alle mit seinem Segen.
Der zweite Teufelskreis spielt mit der Sehnsucht nach Unbegrenztheit und Unverletzlichkeit, letztlich eine religiöse Sehnsucht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Abheben, getragen sein von Gottes Schutz, vor aller Augen Gottes Macht demonstrieren, Wunder tun. Der Satan ist ein Bibelkenner und zitiert motivierend einen der beflügelndsten Psalmen. Der Herr hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Wer will da noch unterscheiden zwischen Gottvertrauen und bodenlosem Leichtsinn? Es gibt kaum etwas Versuchlicheres als den Missbrauch Gottes für das eigene Abheben, den eigenen Ruhm, die eigene Überlegenheit, die eigene Selbstdarstellung. Und Jesus, was hilft ihm aus dem Missbrauch des Religiösen heraus? Wieder ein schlichtes Bibelwort. Wiederum steht auch geschrieben: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Der Missbrauch des Namens Gottes für eigene Zwecke gehört zu den größten anzunehmenden Versuchungen der Religion. Gott wird sich das nicht gefallen lassen. So heißt es im zweiten Gebot: Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht unnützlich führen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das ist kein Votum gegen Kabarettisten und Satiremagazine. Das ist ein Wall gegen den Missbrauch Gottes durch die Religion. Jesus hat gelehrt, in allem den heiligen Gott zu ehren und ihn nicht für menschliche Zwecke benutzen zu wollen. Damit akzeptiert Jesus gänzlich die Beschränkungen, die es mit sich bringt, ein Mensch zu sein, verletzbar und sterblich zu sein. Wird er am Ende auch noch auf Engelsflügeln getragen sein, auf Golgatha? Der dritte Teufelskreis ist der stärkste, die Versuchung der Macht. Jetzt übernimmt der Versucher ganz und gar die Initiative. Er zeigt unverhohlen, wer die Macht über die Welt hat und welche Konditionen er dem stellt, der an seiner Macht Anteil bekommen möchte. Da führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles gehört dir, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das alles, was du hier siehst, gehört längst mir. Du kannst es haben, dann gehört es auch dir. Du kannst dir alles nehmen und es nutzen und beherrschen. Du musst nur vor mir die Knie beugen. Wenn du bereit bist, die entsprechenden Mittel anzuwenden, dich den entsprechenden Logiken zu beugen, die hinderlichen Hemmungen hinter dir zu lassen, dein Gewissen entsprechend zu programmieren, dann kannst du alles und alle kriegen. ob Jesus in diesem Moment noch sicher ist, dass die Welt wirklich Gott gehört und nicht längst dem Satan? Jetzt gehen ihm die Argumente aus. Nur eins kann er noch ins Feld führen, angesichts der übermächtigen Versuchung. Weg mit dir, Satan! Hau ab! Jetzt geht es um das erste Gebot. Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Wer Gottes Kind ist, braucht sich niemandem zu unterwerfen und um keinen Preis. Gott ist Herr allein. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, es traten die Engel Gottes zu ihm und dienten ihm. Es ist, wie wenn ein Vorhang beiseite gezogen wird, und der Himmel ist wieder offen. Der lichtscheue Satan verschwindet, die Engel treten heraus und lassen die himmlische Welt erahnen, in der Gott um die Erlösung seiner Erde ringt und aus der er den gesandt hat, der ohne Wenn und Aber von jeher Gottes Sohn ist und war. Warum dazu so großes Kino? Weil wir manchmal starke Worte und Bilder brauchen. Mir kommt die Versuchungsgeschichte wie eine Initiation vor. Der junge Mensch in unserem Film verlässt sein Elternhaus, geht in die Welt, wird vor Herausforderungen gestellt. Nach bestandenen Prüfungen darf er oder sie den eigenen Platz im Leben einnehmen und das eigene Glück suchen. Jesus ist jetzt bereit für seine Sendung als Gottessohn in der Welt. Er ist bereit, weil er seine eigene Verführbarkeit erkannt hat und weil er es akzeptiert hat, verletzbar und sterblich zu sein. Allein Gott gibt ihm die Kraft zu widerstehen und sich nicht irreführen zu lassen. 1988 wurde im deutschen Kinos ein Film gezeigt, der in manchen christlichen Kreisen für helle Empörung sorgte. Es war Die letzte Versuchung Christi von Martin Scorsese nach einem Roman von Nikos Kazantzakis. Dieser Film zeigt einen sehr menschlichen Jesus. Einen Jesus, der unter gewaltigen Versuchungen litt. Der sogar am Kreuz noch davon träumte, herabzusteigen und einfach abzuhauen mit einer der Frauen unter dem Kreuz. Am Ende erweist sich dieser Fiebertraum des Gekreuzigten als die letzte Versuchung des Satans. An dieser Stelle ein vorsichtiger Versuch zur Ehrenrettung des Satans. Nach den Evangelien war nicht er es, der Jesus in die Wüste und damit in die Versuchung führte. Es war der Geist Gottes. Die Prüfung wurde von Gott zugelassen. Und der Teufel war mit all seinen Listen und bösen Absichten am Ende Gottes Instrument. Vor lauter Verführungskunst hat er das nur nicht bemerkt. Das wird ihn im Nachhinein sicher sehr geärgert haben. Aber hat nicht auch die Religion das Zeug zu einer teuflischen Versuchung? Die Geschichte von der Versuchung Jesu warnt vor einem dreifachen Missbrauch der Religion. Religion ist nicht dazu da, dass es einem immer gut geht, dass man abheben kann, dass man Macht gewinnt. So suggeriert es der Satan. Jesus wehrt sich aus dem Fundus des Wortes Gottes. Nun gebietet es die Fairness, dass wir auch einen vorsichtigen Versuch zur Ehrenrettung Gottes machen. Was ist das für ein Gott, der Menschen in Versuchung führt? Will er sie prüfen, ob sie in der Stunde der Anfechtung zu ihm halten? Ja, das vielleicht auch. Aber letztlich mutet Gott seinem Sohn die Versuchung zu und genauso auch uns, weil sie einfach da ist. Wir sehen in der Versuchungsgeschichte einen Jesus, dem unsere geheimen Wünsche und Versuchungen nicht fremd sind. Versucht wie wir allenthalben. Er kann mitvollziehen, womit man uns drankriegen kann und in welcher Gefahr wir immer wieder sind. Im Hebräerbrief heißt es, daher musste er in allem den Brüdern und Schwestern gleich werden. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Das macht Mut in den Versuchungen, in denen wir persönlich stehen. Die Geschichte von der Versuchung Jesu lässt das Gute siegen, wie im Kino. Sie macht uns Mut. Entgegen aller allgegenwärtigen Erfahrung ist das Böse besiegbar. Nicht durch uns, aber durch den, der in der Versuchung bei Gott bleibt, auf ihn hört und sich darin als sein Sohn erweist. Ganz großes Kino. Am Ende zeigen sich die Engel, sie dienen ihm, sie geben ihm Brot in der Wüste, auf Engelsflügeln tragen sie ihn und sie huldigen ihm, weil ihm Himmel und Erde gehören. Während ihr dunkler Widerpart entflieht, eine Zeit lang wenigstens, eine Atempause in einem nicht enden wollenden Kampf. Später wird Jesus mit seinen Jüngern immer wieder beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und trotz aller Versuche, in dieser Welt die Machtverhältnisse zu verschieben, werden sie es seine Jünger immer wieder trotzig behaupten, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Jesu, hilf siegen, du Fürste des Lebens. Sieh, wie die Finsternis dringet herein, wie sie ihr höllisches Heer nicht vergebens mächtig aufführet, mir schädlich zu sein. Satan, der sinnet auf allerhand Ränke, wie er mich sichte, verstöre und kränke. Jesu, hilf siegen und lass mich nicht sinken, wenn sich die Kräfte der Lüge aufblähen und mit dem Scheine der Wahrheit sich schminken. Lass doch viel heller dann deine Kraft sehen. Steh mir zur Rechten, o König und Meister, lehre mich kämpfen und prüfen die Geister.
Eine Information: Die nächsten Zumutungen sind in einem Monat am 21. März und werden von Frau Pfarrerin Barbara Obermann gestaltet. Wir halten die Fürbitte. Gott, du hast es zugelassen, dass dein Sohn versucht wurde wie wir, damit er uns in unseren Versuchungen zur Seite stehen kann. In seinem Namen bitten wir dich. Führe uns nicht in Versuchung, wenn wir es leicht und bequem haben wollen, statt auch einmal durchzuhalten und zu verzichten. Erlöse uns von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, damit wir deinen Namen nicht missbrauchen, weil wir die Erfüllung unserer Wünsche erreichen wollen. Erlöse uns von dem Bösen. Und wenn sich alles nur noch ums Haben dreht, um Macht und Besitz, wenn wir über deine Erde und ihre Geschöpfe verfügen möchten, als gehörten sie uns, dann führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Nimm dich derer an, die Mangel leiden. Höre die leisen Rufe derer, die sich sehnen nach ein wenig Glück. Tritt denen entgegen, die nicht genug kriegen. Jesus, du bist geworden wie wir, damit wir in deiner Kraft dem Bösen widerstehen. Dir sei die Ehre in unserem Leben und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.